Amen. Liebe Gemeinde, wie ist der Stand bei Ihren Weihnachtsvorbereitungen? Sind Sie schon gut auf dem Weg? Oder geht es Ihnen eher wie mir, randvoll mit aktuellen Aufgaben, man kommt kaum hinterher und ich ahne im Hinterkopf, dass ich so langsam mal mir Gedanken machen müsste? Wie auch immer, mit dieser Frage sind Sie heute hier richtig, denn am dritten Advent geht es immer um die Frage, wie bereite ich mich eigentlich richtig vor? Allerdings nicht einfach auf ein mehr oder weniger besinnliches Familienfest, sondern auf das Kommen Gottes in die Welt. Denn das heißt ja Advent, Gott kommt. Die Frage, wie bereitet man das richtig vor? Und so hören wir nun auf unseren Predigtext aus dem Propheten Jesaja. Eine uralte Geschichte aus dem Alten Testament mit, wie ich finde, aktuellen Bezügen. Was gibt uns der Prophet Jesaja für Adventstipps mit, damit es wirklich Weihnachten wird, also ein Christfest und nicht ein Stressfest, ein Familienfest oder ein Einsamkeits- oder Trauertag? Jesaja 40, 1 bis 10. Da schreibt der Prophet: Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme: Predige. Und ich sprach: Was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und all seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas: Siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm. Und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Herr Jesus, das ist deine Adventsbotschaft für uns heute Morgen. Nimm uns mit hinein, damit wir entdecken, was dir für unser Leben wichtig ist. Amen. Adventsvorbereitungen, so habe ich das Leitthema eben genannt. Ich weiß nicht, ob es Ihnen jetzt beim Hören auch aufgefallen ist, aber haben Sie hier jetzt beim Propheten Jesaja etwas gehört, was das Gottesvolk Israel selbst tun kann an Adventsvorbereitungen, also damit Gott kommt? Das Erste, was Gott seinen Propheten hier aufträgt, lautet jetzt ja nicht: Nun lasst mein Volk mal richtig schuften, also Wohnung rein machen und backen, kochen, putzen, damit Gott kommen kann. Sondern Gott sagt als Erstes: Tröstet, tröstet mein Volk. Israel wird also nicht aufgerufen, was zu tun, sondern Israel darf sich trösten lassen. Mitten in einer augenscheinlich katastrophalen Weltlage. Ich werde getröstet. Ich bin Empfänger von Trost. Und das heißt zugleich auch, irgendjemand anders wird aktiv. Jemand anders sorgt sich darum, dass Gott in meinem Leben gut ankommt und dass ich dann entsprechend vorbereitet bin. Nicht jemand, sondern bei näherem Hinsehen, es ist der lebendige Gott selbst. Und darum steht über meiner heutigen Predigt auch nicht meine Adventsvorbereitungen, sondern Gottes Adventsvorbereitungen. Drei Vorbereitungsmaßnahmen greife ich heraus. Die erste: Gott selbst hat den Weg gebahnt. Das Volk Israel sitzt in der Verbannung, im Exil. Später wird klar, es ist in Babylonien, 1200 Fußreisekilometer entfernt. Die Heimat ist verloren. Fremde heidnische Mächte beherrschen die Welt. Jerusalem ist zerstört, der Tempel dem Erdboden gleichgemacht, der Tempelschatz geraubt. Und das ist mehr als ein materieller oder ideeller Verlust. Denn ohne Tempel hat Israel den Kontakt zum lebendigen Gott verloren. Es gibt keine Möglichkeit mehr der Anbetung. Aktuelle Sünden bleiben auf den Leuten liegen. Sie können nicht mehr durch ein Opfer geklärt werden. Die Verheißungen, die großen Versprechen Gottes sind augenfällig hinfällig. Denn zu Gottes Verheißungen gehörte das gelobte Land und die erwählte Stadt Jerusalem. Alles weg. Zwischen Gott und seinen Verheißungen auf der einen Seite und dem Volk Israel auf der anderen Seite türmen sich unüberwindliche Berge und tiefe Täler. Israel hat den selbstverständlichen Zugang zu Gott verloren und darum dann auch den Rückweg ins Gottesland. Wenn ich es richtig einschätze, ist unsere Sehnsucht nach einem besinnlichen Fest auch von mancherlei Hindernissen durchdrungen. Wäre es nicht schön, wenigstens zu Weihnachten einmal die direkte Nähe zu Gott zu haben? Wir hoffen darauf, ihm ungehindert zu begegnen. Wir entdecken doch 1000 Hindernisse. Nun steht in Vers 3 und 4 in unserem Text: Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott, alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Also, damit Gott kommen kann, sollen jetzt die Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. Aber wer soll das machen? Wem gilt dieser Auftrag, dieser Verse? Meine Einschätzung ist, wir wären damit schlicht überfordert. Klar, wir haben technische Möglichkeiten, Felsen und Berge zu versetzen und Täler zuzuschütten. Das kriegen wir ingenieurtechnisch hin. Aber den Weg zu Gott freizumachen, dazu gibt es keine technischen Möglichkeiten und auch unsere inneren Fähigkeiten scheitern. Und das gilt eben nicht nur für uns, sondern erst recht für ein vertriebenes Volk ohne eigene Machtmittel irgendwo im Exil. Wer aber soll dann den Weg für Gott bahnen, damit er denn auch hineinfindet in unsere Welt? Jesaja möchte ich ihn fragen, wie meinst du denn das? Einige Kapitel später gibt es, wenn ich es recht lese, eine Hilfe dazu. In Jesaja 49 spricht Gott selbst, der Gott Israels, der Erlöser: Ich will alle meine Berge zum ebenen Weg machen und ich will meine Pfade bahnen. Gott selbst also sagt: Ich werde die Hindernisse aus dem Weg räumen, die uns von ihm trennen, die es uns so schwer machen, ihm wirklich zu begegnen. Wie das genau geschieht, wird hier erstmal nicht gesagt. Aber wichtig ist, Gott bereitet seinen Weg in die Welt vor. Was dann hier erkennbar wird und sehr konkret, ist die Art der Hindernisse, die zwischen Gott und seinem Volk stehen. Das Prophetenwort erinnert an Sünde von Menschen. Also, wenn wir Gottes Willen ignorieren, wenn wir uns an seine Stelle setzen und selber meinen zu wissen, was denn Recht oder Unrecht ist, gut oder böse. Wenn wir selber geehrt werden wollen und Gott in unserem Leben vergessen. Diese Sünde war der Auslöser für die Verbannung, für die Vertreibung aus Gottes Verheißungsland und am Ende für das Ende der Staatlichkeit Israels. Sünde steht aber nicht nur zwischen Israel und Gott, sondern zwischen jedem Menschen und seinem göttlichen Schöpfer. Aber jetzt beauftragt Gott den Propheten mit der Nachricht: Euer Frondienst, eure Sklaverei geht zu Ende, eure Schuld ist beglichen, eure Sünde steht nicht mehr zwischen Gott und euch. 3 Kapitel später sagt Gott auch warum. Er sagt: Ich selbst tilge deine Übertretungen um meinetwillen. Ich gedenke deiner Sünden nicht mehr. Also, Gott selbst bahnt den Weg. Er räumt aus dem Weg, was zwischen uns und ihm steht, unsere Sünde. Was bei Jesaja nur angedeutet ist, das können wir klar erkennen. Dafür ist Jesus in die Welt gekommen. Dafür ist der Sohn Gottes am Kreuz gestorben. Und ich würde es Ihnen gern persönlich sagen: Zwischen dir und dem lebendigen Gott gibt es kein wirkliches Hindernis mehr. Alles, was dazwischen stehen mag, hat Jesus aus dem Weg geräumt. Deine Sünde darf dich nicht mehr trennen. Sie darf dich nicht mehr in den Abgrund der Verzweiflung ohne Gott werfen. Und egal, ob sie nun eine besinnliche, eine hektische oder eine langweilige Adventszeit erleben, es darf sie nicht daran hindern, das echte Weihnachten zu feiern. Denn dafür sorgt Gott selbst. Wir können maximal eine Holzkrippe vom Dachboden holen, zur Erinnerung an die Geburt von Jesus. Aber dass er wirklich zur Welt kommt, dass er in mein Leben kommt, dass er aufräumt, das ist seine Aktion und nicht meine Vorbereitungstat. Und darum gelingt es auch, weil er dafür einsteht. Gottes Adventsvorbereitung, erster Teil: Er hat den Weg gebahnt. Zweiter Teil: Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Mittendrin, in Vers 6, meldet sich wieder eine Stimme mit einem Auftrag: Verkündige, predige. Und dann fragt wohl der Prophet selbst, ich lese es uns nochmal vor: Was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und all seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Gras ist das Volk. Das klingt fast ein bisschen resigniert. Also, Jesaja guckt sich die Realitäten seiner Welt und seines Volkes an. Das ist zwar das Volk Gottes, zu dem er da sprechen soll. Das hat auch eine besondere Schönheit, Anmut, Luther übersetzt Güte. Dieses Volk Israel ist etwas Einzigartiges. Und zugleich, obwohl es etwas Besonderes ist, ist es wie Gras, das verdorrt und wie eine Blume verwelkt. Wie eine wunderschöne Blume, können Sie sich vorstellen, die dann doch zu Ende geht. Unter den Lieblingsblumen meiner Frau gab es früher mal eine Sorte, die heißt Gerbera. Die Liebe ist inzwischen ein bisschen abgekühlt, wenn ich das richtig weiß, denn Gerbera lassen ganz schnell ihre Köpfe hängen. Wissen Sie, was findige Gärtner dagegen tun, wenn sie im Laden eine Gerbera kaufen? Die nehmen ein Draht und biegen den so zurecht, dass das oben ein bisschen länger hält. So kann man künstlich das Verwelken ein bisschen aufhalten. Aber am Ende weiß jeder, alles Aufblühen ist nur von kurzer Dauer und alle Wiederbelebungsversuche bei Blumen scheitern. Was Jesaja hier von Israel seufzend beschreibt, ist auch von unserer Realität nicht so weit entfernt. Von einem strahlenden und blühenden Volk Gottes in unserem Land kann kaum die Rede sein. Und wieder zeigt unsere Sehnsucht nach einem, ich sag mal, besinnlichen Fest, dass es doch wirklich richtig mal Weihnachten wird und nicht nur Kommerz oder so, das zeigt zugleich, wie welk und verdorrt wir sind. Dann bräuchten wir sonst die Sehnsucht nicht. Und auf diese Klage von Jesaja: Guck doch mal, was los ist, Gott, was soll ich denn da noch machen? Da ist doch jeder Appell sinnlos, seid mal schön besinnlich oder so. Da folgt eine überraschende Antwort in Vers 8. Ja, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Ja, sagt Gott, also du hast recht, der Zustand deines Volkes ist alles andere als blühend. Vergänglichkeit gehört auch zu euren Kennzeichen. Aber, und jetzt kommt das entscheidende Aber, das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Mitten im Trubel unseres Adventes, mitten in der Sorge einsamer Menschen, nicht vor dem Trubel, sondern eben vor der Stille der Festtage, Mittendrin öffnet uns das Wort Gottes den Horizont. Es kommt also nicht auf deine Stimmung an, nicht darauf, ob du einen Glaubenssieg nach dem anderen errungen hast. Es hängt alles daran, dass Gott dir seine Ankunft verspricht. Er kommt, nicht weil wir so nett sind und so blühend, sondern weil er es gesagt hat. Nicht weil unser Christenvolk besonders einladend wäre, nicht weil du dich so toll auf Weihnachten vorbereitet hättest. Und bitte nehmt das mit in die nächsten beiden Adventswochen. Es wird Weihnachten garantiert, weil Gott es garantiert. Ganz egal, was für Stimmungen und Gefühle uns gerade beherrschen. Als Jesus geboren wurde, hatte der heidnisch-göttliche Kaiser in Rom eine Volkszählung verordnet. Die hochschwangere Maria musste sich auf eine Reise begeben. Trotzdem, Jesus kommt gesund zur Welt und noch dazu genau im Plan Gottes, nämlich in Bethlehem. Der jüdische Vasallenkönig Herodes will dem Kind das junge Leben rauben. Er benutzt dazu heidnische Astrologen als Informanten. Jesus überlebt. Und eine Prophetie Hoseas erfüllt sich durch die Flucht nach Ägypten. Also, wenn diese Mächte, die ich jetzt nur angetippt habe, wenn die Gottes Ankunft in der Welt nicht verhindert haben, dann können es auch alle anderen Mächte nicht, die seine Ankunft in unserem Leben boykottieren wollen. Das ist Gottes Adventsvorbereitung, zweiter Teil. Sein Wort bleibt in Ewigkeit und darauf kannst du dich verlassen. Und noch ein drittes ruft uns die Prophetie Jesajas als Trostwort in unserer Adventszeit zu. Gott selbst sammelt sein Volk mit starker Hand. Jesaja beschreibt das Bild eines Wächters, der auf der höchsten Stelle der Stadt steht, um die Ankunft des Königs auszurufen. So soll Jerusalem, also personifiziert, auf einen hohen Berg steigen, um den anderen Städten Judas zuzurufen: Seht, da ist euer Gott. Seht, Gott, der Herr, kommt. Er kommt mit Macht. Er herrscht mit starkem Arm. Ich möchte mit Ihnen zusammen jetzt auf diesen Aussichtspunkt klettern, damit wir es mit eigenen Augen sehen, was da kommt oder besser, wer da kommt. Denn das, was wir da sehen, ist einigermaßen ungewöhnlich. Da kommt unser Gott wie ein siegreicher antiker Herrscher. Können Sie sich das vorstellen? So. Kaiser in Rom, irgendwelche großen Kriege gewonnen und er zieht jetzt in Rom ein. Was macht er? Sie lassen sich immer irgendwas Besonderes einfallen. In Babylon, in Rom werden Prachtstraßen gebaut. Nur für diesen Einzug. Der siegreiche Herrscher kommt mit seinen Truppen durch die Stadt und er lässt sich von seinen Untertanen feiern. Triumphbögen werden gebaut. Manche Adepten der Neuzeit versuchen, das dann nachzuholen und dann in Paris und sonst wo Bögen aufzustellen. Das ist nur eine Kopie der römischen Idee, der babylonischen Idee. Und die Krönung eines solchen Triumphzugs war dann die Beute, die der Herrscher öffentlich präsentierte. Goldschätze, seltene Tiere, aber auch besiegte Menschen, die jetzt dem neuen Herrscher dienen mussten. So kommt Gott selbst, sagt der Prophet. Mit Macht, so zieht er in seine Stadt ein. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir den richtigen Vergleichspunkt haben. Nicht wie ein Gewaltherrscher, aber als der, der das ganz sicher mitbringt, was er erworben hat. Er hat mit starkem Arm etwas erworben und das bringt er ans Ziel. Das ist das genaue Gegenteil davon, dass wir unserem Gott den Weg freimachen müssen. Im Gegenteil. Gott selbst nimmt uns mit in seinem Triumphzug. Er führt uns mit hinein in seine Stadt. Seine Leute werden dabei sein. Und darum müssen wir uns keine Sorgen machen, dass wir auf dem Weg nach Weihnachten verloren gehen. Dass wir irgendwo am Straßenrand liegen bleiben. Dass Gott uns gar vergessen könnte. Das Bild des antiken Triumphzugs macht deutlich, was Gott erworben hat, bringt er mit zum Ziel. Aber natürlich, das Bild eines antiken Triumphzugs hinkt ein bisschen, denn unser Gott kommt ja nicht als militärischer Welteroberer. Das Kind in der Krippe, dem wir im Advent entgegengehen, zwingt niemand in seine Gewalt. Und darum wechselt Jesaja zuletzt noch die Kulisse. Er spricht dann nicht mehr vom Triumphzug, sondern vom Hirten einer Herde. Er sagt, Gott führt uns zur Weide. Er sammelt sein Volk, die verlorenen Schafe des Hauses Israel. Er sammelt sie mit starker Hand. Das Bild klingt jetzt friedlicher als das andere, aber eins ist das Gleiche. Nicht wir bereiten dem Hirten den Weg, sondern der Hirte uns. Ja, Jesaja sagt, manchmal muss er uns sogar tragen, weil wir so fußlahme Christen geworden sind. Er muss uns tragen und ganz vorsichtig vorwärts führen. Das heißt doch, wir brauchen im Advent keine religiösen Klimmzüge zu machen, damit Gott zu uns kommt. Wir müssen nicht erst einen Hausputz in unserem Leben veranstalten, bevor Jesus zu uns kommen kann. Jesus kommt zu uns, so wie wir eben sind. Er kommt tatsächlich und er nimmt uns mit auf dem Weg in sein herrliches Reich. Er nimmt uns an die Hand, weil alles Trennende zwischen Gott und uns, das hat er längst auf sich genommen, hat es aus dem Weg geräumt. Wer sein Kind ist, wer die Stimme des guten Hirten kennt, wen er gewonnen hat, der braucht sich nicht mehr zu fürchten. Weder vor Weihnachtsrummel noch vor Weihnachtsdepressionen, der braucht sich nicht mal vor sich selbst zu fürchten. Gott hat alles vorbereitet. Sie sind eingeladen, mitzugehen. Gottes Adventsvorbereitung. Er selbst hat den Weg gebahnt, sein Wort bleibt in Ewigkeit. Er sammelt sein Volk mit starker Hand. So tröstet uns Gott, auch heute hier auf der Hensoldshöhe. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus, du weißt, wie aufgeräumt oder unaufgeräumt unser Leben so ist. Wie es in deinen Augen aussieht. Ob da überhaupt Platz ist für dich. Und jetzt lässt du uns heute Morgen zurufen, dass wir darüber uns jetzt nicht den Kopf zerbrechen müssen, sondern dass du hineinkommst, weil es dir wichtig ist, zu uns persönlich zu kommen. Und dass du alles aus dem Weg räumst, was daran uns hindert. Danke, Herr, für diesen Trost mitten in einer schwierigen und manchmal gar trostlosen Zeit. Danke, Herr, dass du zu uns kommst, weil du uns so unendlich lieb hast. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.